Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Folge 43 und die erste im neuen Packmas-Rhythmus. Es ist Montagabend, 23.17 Uhr. Vor wenigen Minuten, naja, wenige Minuten sind es nicht, vor circa 20 Minuten hat der EHC Red Bull München etwas Historisches geschafft, nämlich den höchsten DEL-Heimsieg seiner Vereinsgeschichte. Das zelebrieren wir jetzt zusammen mit Sebi und Egel. Einen wunderschönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ich frage natürlich, das muss sein, seid ihr mit Kaltgetränken ausgestattet?
Aber sicher.
Aber Flo, natürlich. Wir machen das jetzt zum 43. Mal. Selbstverständlich.
Das sind die rhetorischen Fragen in diesem Podcast. Letztes Mal gab es Kellerbier bei mir wegen der Stimmung. Heute gibt es natürlich das Helle.
Stimmung also besser.
Die ist definitiv besser. Prost zusammen.
Prost.
Prost.
Und wir haben heute wirklich, also wir haben viele Themen, die wir in die verkürzte Fassung einbauen wollen. Ja, da kann die Stimmung nur gut sein. Also erstmal ein Dankeschön an die Hörerschaft, denn wir haben ja uns die Entscheidung nicht ganz einfach gemacht. Was machen wir denn jetzt mit diesem brutal engen Spielplan? Der ist ja nicht nur für Mannschaften schlimm, der ist auch für Fanradios oder Podcasts, wie wir es sind, jetzt ziemlich schlimm. Wie wollen wir denn da irgendeine Aktualität haben? Wir haben uns unterhalten und dann hatten wir die Idee, vielleicht machen wir halt zwei Folgen pro Woche, dann aber halt ein bisschen kürzer. Haben dann bei Instagram gefragt, es haben viele mitgemacht und zwei Drittel waren dann dafür. Erstmal Dankeschön für das Feedback, freut uns sehr. Der Egel hat vorhin mir jetzt schon reingegrätscht und hat gemeint, naja, wir können ja auch 60 Minuten reden. Da antworte ich jetzt mal ganz deutlich, ich habe noch ein Leben und irgendwann möchte ich auch mal schlafen.
Ja, aber ganz ehrlich, also wir machen das ja alles für die Hörer und wenn die zweimal 60 Minuten wollen, also Sebi und mir fällt genug Geschwafel ein, um auch zwei Stunden in der Woche vollzukriegen, ne Sebi?
Locker.
Aber darum geht's ja nicht.
Mit Sebi muss ich nachher noch reden. Soll ich jetzt nochmal für Kaffee spenden für den Flo aufrufen? Weil mit der im Schnitt zumindest mit einem koffeinhaltigen Heißgetränk versorgt ist.
Mit Sebi muss ich nachher noch reden. Der hat sich ja schon so als zweiter Cutter hier so ein bisschen mit reingespielt. Das hat das letzte Mal richtig gut gemacht, ich glaube.
Ja, oder für euch beide vielleicht. Oder soll der Verein einfach mal so ein paar energiereiche Dosen schicken?
Ist ja nicht so, als gäbe es nicht eine Quelle hier in München. Ne? Ja, eine gute Nachricht auch gleich weiter, denn die Crunch, wir sind in der Crunch-Time dieser DEL-Saison, also Spiele ohne Ende, die Playoffs nahen auch schon mit großen Schritten und passend dazu haben wir ein Gewinnspiel für euch. Zusammen mit dem EHC Red Bull München und Magenta Sport verlosen wir nämlich 5 Jahresabos, damit ihr in der Saison, im Saisonfinale kein einziges Spiel mehr verpasst. Ja, und mitmachen ist ganz einfach. Ihr geht bei uns auf packmas.de/magentasportabo. Da beantwortet ihr einfach eine Frage zu den Podcast-Episoden. Ich glaube, sie ist nicht so schwer.
Ja, die ist schon knifflig. Also man muss dringend mal eine Folge gehört haben, um sie beantworten zu können.
Ich finde auch, man muss mehrere Podcast-Folgen gehört haben, um auch wirklich sicher zu sein.
Also am besten alle bisherigen 42.
Das ist richtig. Und wenn ihr die Antwort wisst, dann schickt ihr uns die Antwort an team@packmas.de. Bis zum 17. April bis 18 Uhr könnt ihr dann dort eure Antworten abgeben. Und unter allen richtigen Antworten verlosen wir dann 5 Magenta-Sport-Abos. Ganz wichtig, ein Jahr lang kostenfrei. Und da ist nicht nur die DEL dabei, sondern auch die Basketball-Bundesliga, die Frauenfußball-Bundesliga und die dritte Fußball-Liga.
Ja, kriegt ihr bei uns. Empfehlen. Also tatsächlich, ich nutze es nicht nur für Eishockey, ich schaue auch dritte Fußball-Liga.
Dann haben wir diesen ersten Punkt abgehakt. 2 Heimspiele des EHC Red Bull München mit 15:4 Toren. Ich möchte an dieser Stelle ein Zitat reinwerfen, das, glaube ich, der EHC nicht nur gehört hat, das hat er sich zu Herzen genommen, nämlich von Markus Söder. Wir müssen aus dem Kamillentee-Modus raus und müssen wieder in den Red Bull-Modus kommen. Waren diese beiden Spiele der Red Bull-Modus, den auch der Eishockey-Club benötigt hat?
Ja, hallo, es war Anweisung vom Landesvater. Ich weiß nicht, was er sonst gemeint haben könnte. Also von daher war das ein ganz klarer Spruch als Antwort auf die Spiele in Düsseldorf und in Iserlohn. Und natürlich macht eine bayerische Mannschaft dann folgerichtiges einzig, was man machen kann, wenn der Landesvater spricht.
War er richtig.
Einen Gang höher.
Wir haben ja überlegt, woran hat es gelegen, dass wir so schlecht gespielt haben und wer muss den Schalter umlegen und was muss man tun, um aus dieser Phase wieder rauszukommen, da in Düsseldorf und Iserlohn. Und Markus Söder höchstpersönlich.
Ja, der möchte ja auch einem bayerischen deutschen Meister wieder gratulieren können.
Ja.
Da geht es ja um das Große.
Vielleicht war es tatsächlich die Kamillentee-Variante, ich weiß es nicht. Na, es hat ja. Hat, glaube ich, also das ist ja zumindest mal so ein bisschen durch den Mediendschungel gegeistert, dass es ein bisschen gekracht hat im Hintergrund.
Da müssen wir auch ganz kurz den Finger drauflegen.
Ja, muss man. Also es gab da den einen oder anderen Medienbericht, wo es dann hieß, in der Mannschaft stimmt's nicht und einzelne Spieler, die werden viel zu sehr, die nachverpflichtet wurden, da war viel zu viel Vorschusslorbeeren und so gut sind die gar nicht und babababababa. Lirum larum, also du brauchst halt eine Mannschaft auf dem Eis und wenn sich die Mannschaft dann irgendwann zusammenrauft, dann ist es okay. Ob es gekracht hat im Hintergrund, ja oder nein, also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich finde aber schon, dass allerdings schon zum zweiten Mal in der Saison ein Ruck durch das Team gegangen ist und ich kann nur hoffen, dass es vielleicht diesmal ein bisschen nachhaltiger ist.
Man darf halt einfach auch nicht vergessen, es ist halt nicht eine Saison wie jedes Jahr. Na, also es ist immer noch die Corona-Saison Nummer 1. Es läuft alles ein bisschen anders. Das macht es auch im Alltag für die Spieler nicht einfacher und die pendeln eigentlich aus ihrer Home-Bubble in die Hallen-Bubble und wieder zurück. Müssen dann aber auch in den Kabinen Abstand halten. Also auf dem Eis funktioniert es, aber das ist nicht so easy. Also wenn es denn wirklich mal gekracht hat, was wir da so gelesen haben, oder wenn es Unmut gibt, das wäre jetzt kein großes Wunder angesichts der Rahmenbedingungen. Ja? Oder sehe ich da was komplett anders?
Ich weiß es nicht. Wenn man sowas als Ausrede, Anführungszeichen, Grund hernehmen muss, da muss man aber auch davon ausgehen, dass mit den Widrigkeiten jede Mannschaft zu kämpfen hat. Das wäre jetzt für mich kein Grund, wo ich sage, das ist jetzt speziell auf die Situation in München, sondern die hat der Gegner genauso. Von dem her, alles gut. Hey, wir haben gewonnen, zweimal.
Richtig. Und wir schmeißen gleich noch eine gute Nachricht rein, denn das Comeback von Keith Ohly bahnt sich an. Der Junge ist seit dem Wochenende wieder in München, hat natürlich jetzt erstmal seine Quarantänezeit abzusitzen. Aber das ist erstmal ein gutes Zeichen. Es gab ja schon die ersten Gerüchte, ja, vielleicht kommt er gar nicht zurück nach seinem Schicksalsschlag aus seiner Heimat Kanada. Nein, er ist wieder da. Und ich sage mal so, die Zeichen, dass er in der Crunch-Time und vor allem mit Blick auf die Playoffs wieder in den EHC-Kader rutscht, die sind jetzt nicht nur gestiegen, sondern eigentlich können wir da jetzt einen Haken dahinter machen.
Ja, das ist gerade für die körperliche Präsenz und für, ich sag mal, gesunde Playoff-Härte ist es sicher wichtig, aber es wird auch spannend zu sehen, weil irgendein anderer wird halt dafür dann das eine oder andere Spiel mal auf der Tribüne sehen müssen. Ich glaube, dass wir da lustige Rotation sehen. Das ist ein Vorteil, weil Kadertiefe, glaube ich, schon ganz wichtig ist, auch bei dem Pensum, das jetzt noch kommt. Ich bin gespannt, weil, also wenn man jetzt die letzten zwei Spiele auf die Aufstellung schaut, würde ich spontan sagen, ja, ist halt das Beste, was wir in München zu bieten haben. Und jetzt kommt da noch ein Orli dazu. Ja, mal abwarten.
Ja, vor allem mit Conny Abelshauser jetzt als siebten Verteidiger. Das ist, also.
Ja, also ganz ehrlich, schau die vierte Reihe auf dem Papier an. Abbott, Schütz, Peterka, Abelshauser. Luxusproblem, würde ich sagen.
Ja, könnte aber schlimmer sein. Aber angesichts des brutalen Spielplans, den wir jetzt einfach nicht nur jetzt in den nächsten Wochen, sondern bis zu einem möglichen Finale ja haben, ist dieser breite Kader absolut notwendig. Und wir wissen genau, dass in so Phasen, wie wir sie jetzt dann haben, die Verletzungsgefahr einfach nach oben geht, weil je näher es an die Playoffs geht und spätestens wenn wir in den Playoffs sind, nimmt die Härte brutal zu.
Ja, also spätestens wenn du gegen Mannheim irgendwann spielst, also im Finale, Und nein, das ist jetzt keine, ich sage voraus, wir kommen ins Finale Nummer, sondern gesetzten Fall, du spielst gegen Mannheim im Finale, wissen wir alle, dass gesunde Härte dringend gebraucht wird.
Da sind auch Führungsspieler gefordert und Patrick Hager, wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer wieder über ihn gesprochen, wie er jetzt mit der Kapitänsrolle langsam gewachsen ist. Das hat man, finde ich, auch wieder in dem Interview gemerkt, das er der Abendzeitung gegeben hat. Das war unmittelbar nach diesen beiden Pleiten im Rheinland. Und Zitat, diese Spiele, die gingen gegen die Berufsehre. Das ist nicht der Anspruch, den die Organisation hat. Das ist nicht der Anspruch, den wir vor allem an uns selber haben. Definitiv nicht. Und er hat noch gemeint, wenn man ehrlich ist, resultiert fast jede Niederlage daraus, dass man im System nicht diszipliniert genug war. Das kann ein einzelner Spieler sein, das kann eine ganze Mannschaft sein. Spiele werden fast immer durch Disziplinlosigkeit des Kollektivs oder durch individuelle Fehler entschieden.
Ja, absolut. Also dass es auf dem Papier eine Top-Mannschaft ist und dass es auf dem Papier, ja, Kopf an Kopf mit Mannheim und ich glaube ein bisschen dahinter noch Berlin, die Mannschaft im deutschen Eishockey ist, ich glaube, da braucht man nicht viel drüber diskutieren. Aber es ist halt Mannschaftssport und das ganze Gefüge muss halt zusammenpassen und zusammenspielen. Und ich finde, das beste Beispiel dafür war das Spiel gegen Köln, weil, wenn man es genau nimmt, die Kölner Haie auf dem Papier, Top-Team. Anspruch der Kölner Haie, Top-Team. Was sie aufs Eis bringen, viele gute Einzelspieler, kein Top-Team.
Und das Stichwort Reaktion, was eigentlich Patrick Hager ja gefordert hat, das kam jetzt mit den beiden Spielen gegen Köln und Krefeld. Dazu noch ein kleines Zitat und dann ist die Zitatrunde mit Patrick Hager erstmal beendet. Es gibt nicht einen in der Kabine, der sagt, ist halt passiert. Wenn einer so denken würde, hätte er seinen Beruf verfehlt, dann sollte er die Karriere beenden.
Ja gut, der Mann hat heute sein wievieltes DEL-Spiel gemacht? 750?
Sein 750. und sein 191. auch schon für den EHC Red Bull München.
Ja gut, also der, ich sage mal so, der weiß, von was er spricht. Ich glaube auch nicht, dass es einfach nur so dahingesagte leere Phrasen sind. Wir haben ihn ja selber hier im Interview schon gehabt und da habe ich ihn anders erlebt. Und deswegen kaufe ich ihm das auch ab und ich glaube auch ganz sicher, dass in dieser Mannschaft keiner mit so Geschichten wie Düsseldorf und Iserlohn zufrieden ist.
Absolut. Zu Patrick Hager haben wir übrigens auch noch eine wichtige Info. Dem einen oder anderen mag es aufgefallen sein, dass Patrick Hager im Schlussdrittel nichts mehr auf dem Eis war. Natürlich haben wir nachgehakt nach dem Spiel und auch in der Pressekonferenz wurde nochmal nachgehakt. Also Patrick Hager war vor dem Spiel schon ein bisschen angeschlagen und letztendlich ist es eine Schonungsmaßnahme, dass man Patrick Hager nicht mehr aufs Eis geschickt hat. Es handelt sich wohl um eine leichte Unterkörperverletzung, wie das ja so schön heißt. Es ist definitiv nichts Langwieriges. Ob er jetzt dann bei den beiden Gastspielen in Köln und Krefeld auf dem Eis stehen will, wird man sehen. Aber es ist nichts Schwerwiegendes. Der Kapitän ist zeitnah wieder mit an Bord. An dieser Stelle natürlich nochmal der Glückwunsch auch an Patrick Hager zum 750. DEL-Spiel. So viel Zeit muss sein. Aber wir kommen ja heute auch irgendwie aus den Superlativen nicht raus. Mit dem Blick auf das Spiel gegen Köln, das war der 14. EHC-Sieg in Folge über die Haie. Das ist auch ein Ausrufezeichen. Egel, was war es, 2017 die letzte Pleite gegen den KIC?
Ja, also über 4 Jahre, ganz ehrlich. Man sagt immer, bei uns steckt im Kopf, dass wir jetzt ein paar Spiele gegen Mannheim verloren haben. Aber was sollen denn die Kölner sagen? Also
da gibt es auch eine schöne Parallele wiederum zu Krefeld, denn diese 14 Siege in Folge, das schaffte der EHC auch gegen Krefeld zwischen den Jahren 2014 und 2018, auch sehr spannend. Zum zweiten Mal hat der EHC schon 8 Tore gegen Krefeld geschossen, das erste Mal ist noch gar nicht so lange her, Nikolaustag 2019, damals mit einem 8:5 in Krefeld. Und wenn wir jetzt noch weitergehen wollen, Krefeld als ja, nächster Lieblingsgegner des EHC oder eigentlich der ultimative Lieblingsgegner des EHC, denn das war heute das 41. Duell mit den Pinguinen. Es war der 31. Sieg und die Torbilanz lautet jetzt bei 41 Spielen 150-90.
Ja, aber also gerade heute muss ich das ein bisschen relativieren, weil heute hatte ich so ein bisschen zum was ich ganz selten habe, und das meine ich ohne Häme, wirklich gar nicht falsch verstehen, heute hatte ich ein bisschen Mitleid mit dem Gegner. Weil da steht meines Erachtens dieses Jahr eine völlig überforderte Truppe auf dem Eis und die Reaktion des Krefelder Torhüters nach dem Spiel hat jeder gesehen und der ist, Entschuldigung, der ist die ärmste Sau da.
Der hat ja noch ein paar gute rausgeholt.
Ja, also über das Spiel will ich auch gar nicht so viele Worte des Lobes oder so verlieren, sondern ja, du hast gewonnen, du hast deutlich gewonnen, du hast gemacht, was du musstest, aber besonders hoch springen musste das Pferd heute nicht.
Sibi ist so ruhig. Mit welchem Thema können wir dich aus deiner wohligen Atmosphäre so ein bisschen rausholen? Du genießt diesen Abend noch, habe ich so diesen Eindruck.
Ja, schon. Es ist, ich habe gesagt, ich mag jetzt die Niederlagen letzte Woche nicht zu. Also die waren drastisch und sie waren schlimm, aber es gab Gründe dafür. Und jetzt bin ich aber auch dafür, okay, wir haben jetzt zwei hohe Siege gefeiert. Die Mannschaft hat ordentlich gespielt. Wir reden hier aber trotzdem darum, das ist der letzte und der vorletzte aus der gegnerischen Gruppe. Die haben auch schon gegen viele andere Mannschaften deutlich verloren.
Die stehen auch zurecht, wo
sie stehen. Die stehen zurecht unten. Das ist, beide Spiele musst du gewinnen. Beide Spiele haben wir ordentlich gespielt. Das Köln-Spiel fand ich noch deutlich besser, da hat der Gegner auch ein bisschen mehr mitgespielt und Belov, man hat es nach dem Spiel gesehen, das ist halt, also das war echt die ärmste Sau des Abends, so viel man sich gefreut hat und eigentlich hatte jeder darauf hingefiebert, okay, komm jetzt einmal zweistellig und dann ist halt da der höchste Sieg der DEL-Geschichte draus geworden. Das ist, wir machen es wieder FC Bayern. Man muss sich ja auch noch ein paar Rekorde für die nächsten Jahre aufheben.
Im SAP-Garten wollen dann auch Rekorde fallen, ne? Also ja, so ist eben, es ja nicht.
Eben. Und dann siehst du den Schimi da über das Eis fahren und dann denkst dir, ach komm, lass zumindest den Schimi noch eine Bude machen.
Ja.
Wobei ich sagen muss, die beiden Krefelder Tore haben die Krefelder gut gemacht. Man muss auch da mal, vielleicht finde ich mal, was Positives erzählen und die waren beide schön gemacht. Also da sind schon auch Jungs dabei, die wirklich gepflegte Eishockey spielen können.
Ja, und wie gesagt, auf, wie sagt man so schön in Bayerisch, auf einer toten Sau reitet man nicht rum.
Na, also von daher genug der Worte über das Krefeld-Spiel. Aber wenn wir individuell den einen oder anderen hervorheben wollen aus der Münchner Mannschaft im Moment, dann fallen mir da spontan jetzt zwei Namen ein.
Wenn wir auf die Punktestatistik gehen, fallen mir zwei Namen ein und dann fallen mir zwei Namen ein, über die wir sprechen müssen, denen wir noch gratulieren müssen.
Ja, sag mal an.
Fangen wir doch mal an mit Zweien, die momentan punktemäßig einen Flow haben, möchte ich fast sagen. Und das sind Justin Schütz und Chris Borg. Justin Schütz mit 8 Punkten aus den letzten 10 Spielen und Chris Borg mit sogar 9 Punkten aus den letzten 10 Spielen. Und vor allem bei Justin Schütz, also wir haben, als er zurückgekommen ist aus Salzburg, hat er ja so ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt. Auch weil er natürlich in der vierten Reihe eingesetzt wurde. Aber jetzt in den letzten Wochen, der Kerle dreht immer mehr auf. Und dieses Tor heute gegen Krefeld, die Vorlage geht an Kevin Reich und an JJ Peterka, wobei deren Anteil an diesem Tor wahrscheinlich, ich möchte denen jetzt nicht zu nahe treten, aber der liegt vielleicht bei 10-15%. Und ansonsten war das eine mustergültige Einzelleistung von Justin Schütz.
Ja, freut mich auch extrem vor denen. Also der war übrigens auch einer von den beiden Namen, den ich auf dem Schirm hatte.
Unbedingt.
Und Chris Borg, haben wir vorhin ganz kurz unter uns gesagt, manchmal fällt der so ein bisschen in der Ehrbekundung oder in dem Renommee so ein bisschen unter den Tisch. Aber der spielt auch eine wunderbare Saison.
Ja, ich weiß auch gar nicht, warum er eigentlich immer so hinten runterfällt. Es gibt einfach so Spieler. Und dabei, wenn man ehrlich ist, ist sicher einer der Top-Spieler in dieser Liga. Ich weiß nicht, vielleicht erwartet man es bei seinem Familiennamen auch eher oder was weiß ich. Ist auch tatsächlich einer von denen, wo ich finde, da merkt man immer, der ist sehr emotional dabei. Der, wenn er sich freut, freut er sich richtig. Und wenn er sich ärgert, ärgert der sich auch richtig. Ich glaube, der hat schon auch den Anspruch, noch ein bisschen was zu erreichen und ein bisschen was zu gewinnen. Und auch der kann sowohl emotional als auch spielerisch nochmal ein richtiger Faktor werden in dieser Saison. Aber der war nicht der zweite Name, den ich meinte.
Ja, ich habe ja schon zwei genannt, aber wir haben ja noch ein bisschen was auf dem Zettel. So ist es ja nicht.
Ja, Trevor Parks hat auch 8 Punkte.
Dann haben wir noch einen. Also, ja, ihr merkt schon, heute in dieser Podcast-Folge 43 extrem gute Laune. Ja, aber so ist es. Das ist auch so ein Spiegelbild der EHC-Saison bisher. Entweder zu Tode betrübt oder himmelhoch jauchzend. Letzte Woche, wie gesagt, da war die Stimmung am Boden. Heute ist sie relativ gut. Man muss natürlich auch sagen, es ging gegen Köln und Krefeld, die jetzt nicht die optimalste Spielzeit momentan haben. Das ist ja auch keine Frage. Aber trotzdem muss man hier sagen, Kamillentee-Modus aus, Red Bull-Modus an.
Jetzt hast du ihn ja schon wieder zitiert.
Ja.
Nicht, dass du irgendwann eine Autogrammkarte von ihm kriegst.
Kleiner Hinweis, sollte irgendjemand tatsächlich noch Autogrammkarten von uns wollen, wir haben die ersten auf Lager. Echt?
Ja, echt. Es sind sogar schon ein paar rausgegangen.
Also, total Wahnsinn.
Ja.
Immer noch.
Ich habe übrigens immer noch nicht mein Autogramm aus diesem Ort in Kanada. Ihr wisst schon, wenn ich...
von Kalle K. Punkt.
Ja, genau.
Ich würde noch mal ganz kurz zurück. Ich weiß, wir haben heute nicht so viel Zeit. Ein ganz großes Kompliment. Wir nehmen hier einzelne Spieler raus aus den letzten 10 Spielen. Ich habe jetzt noch mal geschaut. Wir haben über 30 Tore geschossen in den letzten Spielen. Und wir haben die Top-Torschützen. Hey, die haben 8 Punkte, 9 Punkte. Das sieht man mal einfach mal wieder allein aus der Statistik jetzt mal. Siege, Niederlagen komplett rausgenommen, wie mega ausgeglichen unsere Reihen eigentlich schon wieder sind. Also in anderen Mannschaften ist es ja durchaus so und auch in Iserlohn, wenn man das nimmt, da ist die Top-Reihe, die sind einfach für 2/3 der Tore eigentlich irgendwo mitverantwortlich oder auch Bremerhaven. Und bei uns verteilt sich das alles so schön. Und du kannst das nicht so rausnehmen. Jetzt ist Gogula ein bisschen runtergefallen in den letzten Tagen. Dafür kommt ein anderer nach. Dafür hat die Gogula eine richtig starke Phase zwischendurch drin. Und auch Hager, nee, ich finde, das sollte man auch sagen, dass so vom Scoring her die komplette Mannschaft richtig gut zieht.
Ja, das kann man nur so unterstreichen. Also die beste Mannschaft kommt weit in den Playoffs. Ne? Also da kann man dann auch auf Verletzungen reagieren. Wir wollen es ja nicht hoffen. Wir wollen auch nicht hoffen, dass Corona hier nochmal so ein bisschen einen Impact hat. Ist München bisher Gott sei Dank insgesamt ganz gut durchgekommen durch diese Saison bisher. Aber vollkommen richtig, das Kollektiv ist da. Und wenn jetzt der Ruck durch die Mannschaft gegangen ist, es könnte kaum einen besseren Zeitpunkt geben als jetzt zur Crunch-Time der DEL.
Es wäre aber typisch Don Jackson.
Es wäre typisch Don Jackson, natürlich. Aber wenn es am Ende funktioniert, dann sei es so. Stichwort funktionieren. Wir müssen zwei Leuten gratulieren, einem kürzer und einen müssen wir noch ein bisschen rausheben. Auch wenn es ums Kollektiv geht, aber einen müssen wir heute noch rausheben. Die erste Gratulation geht an Andrew Abbott, erstes DEL-Tor. Glückwunsch. Und noch einer hat am Montagabend sein erstes DEL-Tor gemacht. Endlich und Chapeau für die Leistungen seit dem Comeback an Derek Roy. Das war heute sein drittes Spiel. Jetzt schon 4 Punkte, heute das erste Tor gemacht. Und er hat heute zweimal ein Interview gegeben beim Magenta Sport. Das erste war davor, da haben sie natürlich auch angesprochen auf die Aktion gegen Köln, können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen, aber er sagt auch, ich bin noch nicht bei 100%, aber ich komme dahin. Ich habe so hart gearbeitet, um meine Fitness und meine Kondition zurückbekommen, es gab keine Zweifel, aber es gab auch viele kalte Tage in der Trainingshalle und das ist der Satz, man hat mich geholt, um Titel zu holen, das werde ich tun.
Aber weißt du was, da muss ich jetzt auch mal, das wäre jetzt der zweite Name auf meiner Liste gewesen. Und da muss ich jetzt erstmal Asche über mein eigenes Haupt, weil am Anfang der Saison habe ich auch in Anführungszeichen...
wir tauchen einfach kollektiv einmal unser Kopf.
Spitzen in Richtung der Asche abgelassen. Und zum Zweiten muss ich ganz klar sagen, der macht unsere Mannschaft besser. Da muss ich jetzt mal in Richtung Verein mal was loswerden, was immer so ein bisschen untergeht, aber... Man hat letzte Saison einem verletzten Jason Jeffrey zur Seite gestanden und hat ewig Verletzungen abgewartet und hat ihn dann doch noch lizenziert und er hat es zurückgezahlt und hat eben zu dem verletzten Spieler gehalten und nicht gesagt, nee, sorry, ist nicht mehr. Und das Gleiche hat man jetzt bei Derrick Roy getan, der meines Erachtens in den ersten drei Spielen jetzt komplett überzeugt hat. Ich finde aber auch von Vereinsseite ist nicht immer selbstverständlich, sondern ich finde, das muss man jetzt auch mal ansprechen, dass der Verein das schon auch richtig macht, den Spielern in schwierigen Zeiten, auch bei Kisoli jetzt zum Beispiel, zur Seite zu stehen und zu sagen, okay, nimm dir deine Zeit und erhol dich und krieg das Zeug auf die Reihe und wenn du wieder so weit bist, welcome back.
Danny Austenbirk in der Aufzählung bitte nicht. Ja,
kommt auch in die Liste. Also das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen und das ist ja das, was wir in unserer Gesellschaft immer fordern. Von allen Arbeitgebern steht euren Arbeitnehmern doch zur Seite, wenn es was ist. Letztlich ist es ja nichts anderes. Und das macht der Verein schon vorbildlich. Und ich finde, das kann man auch mal so sagen.
Zu Derrick Roy haben wir übrigens auch noch eine Info. Auch nach dem wurde nochmal gefragt auf der Pressekonferenz. Und Don Jackson war natürlich zufrieden mit dem, was Derrick Roy jetzt in seinen ersten drei Spielen in dieser Saison gemacht hat. Das war ja heute auch erst sein 13. DEL-Spiel. Das darf man halt einfach auch nicht vergessen. Und Don Jackson hat gesagt, bei Derrick Roy wird von Tag zu Tag gedacht. Na, er ist noch nicht bei 100%. Man beobachtet ganz genau, wie intensiv die Belastung ist. Man teilt die Eiszeit für ihn wirklich genau ein, auch wenn er jetzt in der ersten Reihe gespielt hat. Aber man guckt, dass es halt auch nicht zu viel ist. Und er hat jetzt schon angekündigt, er wird nicht beide Spiele machen in Köln und Krefeld. Und das ist aber auch absolut vollkommen logisch. Derrick Roy ist 37, ewig lang verletzt gewesen. Der muss sich langsam wieder reinarbeiten. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er noch nicht bei 100% ist und dass er jetzt gerade in der Einarbeitungsphase ist, dann ist da, da können wir uns noch auf was freuen. Und diese Schlitzohrenaktion gegen Köln, die muss man, glaube ich, noch mal ganz kurz ansprechen. Und dieses Interview von Frankie Maurer nach Spielende hat Bände gesprochen, finde ich.
Mhm. Absolut. Es ist ja schon im Spiel aufgefallen, dass der Roy irgendwas mit Frankie Maurer vor einem Bulli da am Tuscheln war. Und dann gewinnt der Roy dieses Bulli, macht einen Schritt nach vorne, spielt einen genialen Pass. Frankie steht genau da, wo er stehen muss, macht das Tor. Und das war wohl ein Spontanspielzug. Also nichts, was man ewig im Training einstudiert hätte, sondern der Roy hat wohl zu Frankie Maurer gesagt, pass auf, ich habe den so gut im Griff. Ich gewinne das Bulli, du stellst dich dorthin, ich laufe da lang, ich spiele den Pass und dann machst du ihn halt einfach rein. Und es hat halt auch funktioniert und es spricht schon auch für die Spielintelligenz von dem Mann.
Oh ja.
Der Sebi ist heute vergleichsweise ruhig. Liegt es an der späten Stunde oder liegt es daran, dass wir heute so viel zu erzählen haben und du nicht zu Wort kommst?
Nee, es gibt einfach nichts zum Schimpfen. Ich schimpfe.
Ich finde es gut, dass du so ehrlich bist.
Ja, muss man ja mal.
Naja, aber eigentlich ist es ja auch mal schön, wenn es nichts zum Schimpfen gibt, oder? Ja. Man kann auch mal eine Folge haben, wo es gute Nachrichten gibt.
Ja, durchaus.
In diesem Zusammenhang, Sebi, du hast ja immer das große Ganze im Blick. Es gibt ja noch eine gute Nachricht.
Ach, du meinst die Meisterschaft der U8? Ja, genau. Schade, war ich jetzt schon wieder wenig vorbereitet, nachdem ich mich jetzt so auf die Spiele dachte ich, lasse ich euch mal den Vortritt, mal auf den Nachwuchs zu schauen.
Ja, dann sagen wir es einfach so. Die U18 der Red Bull Eishockey Academy hat den Titel gewonnen. Das tut den Jungs auch gut. Und wir haben ja schon mal so ein bisschen drauf geguckt. Da sind schon die ein oder andere interessanten Spieler da, die wir vielleicht demnächst zeitnah oder zumindest in den nächsten Jahren im Münchner Trikot sehen könnten.
Ja, also da merkst du halt einfach, dass der Unterbau auch passt und dass da, wie schon so oft von uns angesprochen, einfach auch, ich glaube, man keine großen Sorgen haben muss, dass irgendwann der Nachwuchs ausgeht. Das läuft einfach, das war wohl relativ überzeugend, was die Jungs da geboten haben. Das ist natürlich immer alles so ein bisschen unter dem öffentlichen Radar.
Deswegen gibt es uns.
Ja.
Ich spreche es zumindest kurz an.
Ja, und also, ganz ehrlich, wenn du dann so Zahlen liest wie 32 Punkte Vorsprung nach der Hauptrunde, Torverhältnis plus 125, dann ist es ja kein knappes Ding, sondern das sind das deutlich dominierende Zahlen, und es musst du auch im Nachwuchs erstmal so hinkriegen, und von daher glaube ich einfach, dass da in den nächsten Jahren noch viel Spaßiges auf uns zukommt.
Ja, ein Thema haben wir noch, das schneiden wir jetzt an. Gehen da nicht in die Tiefe, weil wir ehrlicherweise nicht so extrem viel Informationen drüber hinaus haben. Aber es hat was mit München zu tun. Bei den Kollegen vom Bandencheck-Podcast war der DEB-Ligenleiter Markus Schubert zu Gast. Und da ging es unter anderem auch darum, dass ja der Krefelder e.V. Ein eigenes Team ja in der Oberliga stellt. Ist jetzt nicht uninteressant. Aber was noch interessanter ist, in diesem Zusammenhang hat Markus Schubert gesagt, dass es Überlegungen in München und Berlin gäbe, ihrerseits auch Oberliga-Teams zu stellen. Das ist jetzt mal ein ganz interessanter Denkansatz. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wenn dann der SAP-Garden da ist, ob es nicht vielleicht eine Option wäre, dass der EHC München oder der EHC Red Bull München ein eigenes DEL-Team aufstellt. Aber das Thema einer Oberligamannschaft, das ist neu. Und da würde ich ganz einfach kurz eure spontane Meinung abfragen wollen.
In Berlin, die hatten das Projekt ja schon mal sehr positiv mit den Eisbären Juniors in der Oberliga. Aus dieser Mannschaft, glaube ich, sind ziemlich viele Spieler rausgekommen, die die Jahre danach für den guten Erfolg der Berliner gesorgt haben. Also das als Positivbeispiel mitzunehmen. Und das Zweite baut für mich direkt dann aber auch dran auf, wie du sagst, wenn wir die neue Halle haben, es kommen ja einige Nachwuchsspieler nach. Und man will ja auch, wenn man jetzt drei zusätzliche Trainingsflächen macht und dem Nachwuchs auch was bietet, dann ist vielleicht die eine Mannschaft in der Alps Hockey League zu wenig. Und es fehlt einfach weiterhin in Deutschland dieser Zwischenschritt zwischen der DNL und den Profiteams, weil es sind so viele hervorragende Spieler dabei, die einfach noch diese ein, zwei Jahre brauchen, die einfach noch ein bisschen diese Erfahrung mitnehmen müssen, mal gegen Erwachsene oder gegen Ältere zu spielen, um den nächsten Schritt zu machen. Und von dem her finde ich sinnvoll, wenn man viel Zeit in die Ausbildung der Jugend investiert und die durchzieht, bis sie 18 sind, dass du die dann nicht irgendwo komplett wieder fallen lässt und woanders hingehen lässt. Klar, du hast noch ein Scouting dahinter, du machst noch einiges dahinter, aber dass du die noch näher bei dir an der Organisation am Standort halten kannst. Und was die Saison natürlich auch gezeigt hat, dieses Projekt Alps Hockey League zum Beispiel, das ist wunderbar, das ist super, das ist toll. Aber dieses Jahr gab es halt wirklich auch Schwierigkeiten, dann Spieler irgendwo rüberzuziehen oder irgendwas zu tun, weil es die Gesamtsituation einfach wenig zugelassen hat mit diesem Virus. Und da tut man sich vielleicht doch ein bisschen einfacher, wenn man alles an einem Fleck hat und an einem Ort hat. Und natürlich hat man für Akademiespieler vielleicht doch nochmal noch eine Option mehr, die nicht gleich gehen zu lassen. Und ob jetzt die Alps Hockey League oder die Oberliga hier der bessere Partner wären, schön in dem Zusammenhang wäre es für mich auch noch, wenn es Garmisch irgendwie schaffen könnte, wieder in die zweite Liga, wo sie hingehören, hochzukommen, dann hätte man da eine richtig schöne Durchgängigkeit und könnte die Jungs, je nachdem, wie es gerade gebraucht wird, in der dementsprechenden Klasse irgendwo unterbringen.
Das war übrigens auch so mein Gedanke. Also ja, Oberliga-Team in München, super. Eigenes Oberliga-Team, super. Was mit Garmisch? Also es macht meines Erachtens dann Sinn, wenn du sagst, du installierst ein eigenes Oberliga-Team und hast in der zweiten Liga Garmisch weiter als Partner, um da einen fließenden Übergang hinzukriegen. Dann ist es super. Ich muss gestehen, ich habe von der Idee in diesem Podcast auch das allererste Mal gehört. Gut, es war jetzt der Ligaleiter, der wird das sich auch nicht aus den Fingern gesaugt haben. Von daher wird wahrscheinlich im Hintergrund einer Diskussion was dran sein, aber mehr Infos habe ich dazu auch nicht.
Und deswegen wollen wir das auch gar nicht breiter treten. Der Gedanke ist interessant. Wir werden versuchen, da an dem Thema so ein bisschen dran zu bleiben. Und wenn sich was tut, dann werden wir darüber auch sprechen. Ja, wir kommen schon zum Ende dieser Podcast-Folge 43, denn bereits am Karfreitag gibt es dann Folge 44 für euch. Also jetzt setzen wir zum Sprint an. Also nochmal, zukünftig 2 Wochen pro Folge. 2 Wochen pro Folge.
2 Wochen pro Folge, geil.
Künftig 2 Folgen pro Woche. Das machen wir für die Crunch-Time der DEL. Das heißt, nach Saisonende gehen wir wieder ganz normal runter. Wir wollen nochmal Danke sagen an alle Unterstützer, die wir schon haben, des Packmas Podcasts. Also es gibt immer wieder Leute, die sagen, hey, ich unterstütze euch einmalig. Es gibt aber auch schon welche, die sagen, wir unterstützen euch regelmäßig mit monatlichen Zahlungen. Finden mega. Also vielen, vielen Dank an alle. Solltet auch ihr uns unterstützen wollen, findet ihr alle Infos auf packmas.de/sponsoring. Und nochmal der Hinweis, bis zum 7. April habt ihr die Chance, bei uns eines von 5 Magenta Sport-Abos zu gewinnen, mit denen ihr alle Spiele der DEL, alle Spiele der 3. Fußballliga, alle Spiele der Frauenliga und alle Spiele der Basketball-Bundesliga sehen könnt. Ihr müsst einfach nur auf packmas.de/Magenta Sport-Abo gehen, eine Frage beantworten und dann seid ihr mit im Verlosungstopf.
Ist die schwierig, die Frage?
Ja, total.
Ja.
Also auf alle Fälle 42 Podcast-Folgen hören von uns mit der 43.
Annähernd und
dann hat man die
Antwort. Annähernd beantworten kannst.
Absolut.
Sehr gut.
Habe ich was vergessen in diesem Sprint heute, der auch wieder einen Tick länger ist, als ich eigentlich geplant hatte?
Ja, bestimmt. Also wir haben ja noch einiges vor diese Woche. Da wären zum Beispiel ein Spiel in Köln, ein Spiel in Krefeld und eine Fan-Talk am Samstag auch noch von den Fanbeauftragten in Zusammenarbeit mit Radio Oberwiesenfeld. Dazwischen schieben wir dann nochmal so eine Podcast-Episode. Boah, also quasi jeden Tag Eishockey.
Ja.
Da kann man schon mal was vergessen.
Mit freundlicher Unterstützung von Packmas und Radio Oberwiesenfeld. Ganz wichtig natürlich jedes Spiel des EHC live bei Radio Oberwiesenfeld. Auch da bitte regelmäßig vorbeischauen. Ansonsten war es das mit Podcast Folge 43 im neuen verkürzten Format? Lasst gerne Feedback da, auch gerne Bewertungen in den Podcast-Apps oder auf Social Media. Einfach uns folgen, Facebook, Twitter, Instagram und natürlich den Podcast abonnieren. Ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen vom gerade noch Montagabend und dann hören wir uns spätestens am Karfreitag wieder. Und bis dahin gilt einfach nur der wichtigste Tipp im Münchner Eishockey. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
Servus.
Wir sind am Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.